So, und ich sage mal direkt einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört eine Crossover-Folge von Insert Moin und Ink Ribbon Radio. Und deshalb begrüße ich hier herzlich nicht nur meinen Kollegen Basti, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, hallo.
Sondern auch die beiden Super-Horror-Experten von Ink Ribbon Radio, nämlich den Björn und den Benny. Guten Morgen, ihr beiden.
Hallo.
Hallihallo.
Ich fühle mich auch so, als hätte ich mich dazwischen gemogelt. Nur Horror-Experten hier sitzen und Basti. Hallo.
Ja. Ist er der Imposter?
Ja. Aber du spielst auch ganz gerne ab und zu mal ein
Horrorspiel.
Aber ich wusste es. Ich hatte keine Ahnung, Basti. Wirklich. Du kommst in unser Team und hast mir nicht gesagt, dass du Horrorspiele magst.
Hätte ich das einmal so vorstellen, so wie irgendwo neu einziehen und du klingelst über einmal und sagst, hallo, ich bin Basti, ich mag Horrorspiele, Rollenspiele und
wie Nachbarn den Kuchen vorbeibringen und dann steht dann sagen die auch direkt, was die mögen und wann die Ruhezeiten einzuhalten sind.
Nächstes Mal mache ich.
Ich freue mich, das ist eine tolle Runde, weil wir reden über ein ziemlich interessantes Spiel. Das kann man auf jeden Fall vorab schon mal sagen. Wir versuchen am Anfang auch, ich würde vorschlagen, die ersten 10 Minuten spoilerfrei darüber zu reden, damit die Leute...
Du gibst uns ja wenig Zeit.
10, 15 Minuten spoilerfrei darüber zu reden, damit man auch noch entscheiden kann, möchte ich das jetzt so weit hören, weil es interessant ist, will ich es noch selber spielen und so. Wir sagen euch dann an einer Stelle dann auch, ab wann wir jetzt so richtig über Inhalt reden und so. Aber das ist ein sehr storylastiges Spiel. Und zwar reden wir über Dead Take.
Hey man, it's Chase. Can you answer the phone, please? Vinny. You're scaring me, man. Are you at Duke's? Is Duke with you? Answer your phone. Please.
Vinny, get out of there. Please, just pick up. God damn it. Don't believe what he says, Vinny. Duke is... Please, answer your fucking phone!
Also Dead wie tot, nicht wie Dead, der Vater. Und Dead Take ist ein Indie-Horror-Titel, der jetzt nur für Steam rausgekommen ist erstmal. Ich habe keine Ahnung, ob da noch eine Konsolenversion kommt. Und ist ein Horrorspiel, das sich eines Themas annimmt, das wir aus einer anderen Ecke der Unterhaltungsindustrie die ganze Zeit gehört haben, nämlich Machtmissbrauch. Mhm. Und hauptsächlich Machtmissbrauch in der Filmindustrie. Und spielt dementsprechend in einem Umfeld rund um Hollywood. Und da habe ich gerade schon jemanden sagen hören, ich glaube, das war der Benny. Willst du vielleicht kurz einen Rahmen setzen? Also wo spielt das ganz genau?
Oh, also eigentlich hast du schon alles erwähnt. Wir sind im Hollywood der aktuellen Zeit, hat man so das Gefühl, wie sich das genau von den Jahreszahlen einordnet. Ist tatsächlich gar nicht so wichtig, aber es geht um das Leben von Schauspielern in diesem Arbeitsumfeld von Hollywood und alles, was man so an schlechten Geschichten gehört hat und Storys, die man dazu schon gesehen hat und hier Boulevard und Platt und Schmierpresse links und rechts, ist Thema dieses Spiels und vor allem, wie Schauspieler in diesem Moloch an Industriesystemen verheizt werden und versuchen, darin zurechtzukommen und den Ball quasi entweder selber spielen oder gespielt werden sozusagen. Und das erkunden wir aus der First-Person-Perspektive. Das Ganze präsentiert sich eben in klassisch hübscher Unreal Engine 5 Grafik, darüber kann man dann mit Sicherheit auch nochmal reden. Also recht modern und recht ansprechend optisch erstmal auf den ersten Blick. Und wir haben im Endeffekt eine Art Hauserkundung einer Hollywood-Villa, die irgendwo in den Hollywood Hills steht, wird nicht näher benannt. Das Ganze ist dann eher so eine Art, ich sag mal, narratives Puzzlespiel, eher in die Richtung von einem Gone Home, aber deutlich rätsellastiger, um es mal so zu formulieren. Und ist auf jeden Fall ein Narrativ, was wir so in Videospielen eher selten bis gar nicht bekommen haben bisher. Also zumindest auch thematisch ist dieser Themenbereich ja selbst von Hollywood beackert worden durch zig Regisseure und Schauspieler, ne, dass das immer mal wieder aufgegriffen wird. Aber in dem Videospiel das Setting so zu nutzen, um das Leiden und Leben von Schauspielern zu symbolisieren, finde ich auch schon ganz interessant, dass wir jetzt so in diese Phase der Branche und Industrie eintreten, weil hier natürlich auch das Who and Who der Schauspielriege, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, sich die Klinke und ja die Synchronisierung in die Hand drückt sozusagen.
Ja, das ist ganz interessant. Also, weil das ganze Ding hat neben der 3D-Komponente, die du gerade beschrieben hast, also das ganze Spiel Ich-Perspektive, hat auch eine FMV, eine Full-Motion-Video-Perspektive. Und da war ich ganz verzückt, als ich das gesehen habe. Ich so, oh, FMV, das sehe ich immer wieder gerne. Echte Schauspielerinnen, die vor der Leinwand agieren und dann halt für ein Spiel, was normalerweise in 3D-Grafik oder in irgendeiner anderen Darstellungsform daherkommt, das finde ich irgendwie immer sehr charmant. Und das ist ja irgendwie so so in letzter Zeit auch ein bisschen präsenter und zurückgekommen. Und das ist ganz cool vom der Besetzung, oder Basti? Wer spielt da alles mit?
Voll. Ich muss auch sagen, ich bin auf das Spiel aufmerksam geworden, weil Sam Lake, der Creative Director von Remedy Entertainment, diesen Trailer repostet hat und ich dann erst realisiert habe, oh, warte mal, das ist ein Spiel, das mit FMV-Sequenzen arbeitet, wo halt eben auch Sam Lake, der das einzig wahre Gesicht von Max Payne, by the way, mitspielt, aber auch andere Namen, wie zum Beispiel Neil Newborn, den man zum Beispiel als Asterion aus Baldur's Gate 3 kennt, und auch Ben Starr, der jetzt gerade ganz prominent auch noch in Expedition 33 als Verso gefeatured wurde. Mhm. Die beiden sind sozusagen die Hauptrollen. Also der Neil Newborn, der spielt den Chase Lowry. Das ist der Hauptcharakter, den man auch, dessen Geschicke man sozusagen steuert. Und der ist auf der Suche nach seinem Kumpel. Das ist dann wiederum Ben Starr. Der heißt hier jetzt Vinny. Und die sind eigentlich Konkurrenten, also die letztendlich beides Schauspieler und die buhlen auch so ein bisschen um die gleichen Rollen, aber sie sind eben auch Freunde und irgendwie ist dieser Vinny verschwunden und deshalb kommt dieser Chase Lowry eben in dieses Anwesen, wiederum von einem großen Hollywood-Produzenten, der da heißt Duke Kane. Wahnsinniger Name auf jeden Fall auch. Und der spielt halt auch noch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte, weil das ist halt eben nicht nur sein Anwesen, sondern es geht auch so ein bisschen um ihn und sein Verhalten. Wir haben gerade schon mal kurz angedeutet, dass es auch sowas wie Machtmissbrauch in generell der Filmbranche betrifft. Und da spielt er halt nachher auch eine wichtige Rolle. Und der ist wiederum gesprochen von Aboubakar Salim. Das ist auch der Geschäftsführer, CEO von den Surgeon Studios, die für dieses Spiel verantwortlich sind, der selber auch Schauspieler ist. Und dieses Studio, das hat ja unter anderem Tales of K'Nazara gemacht. Das war dieses Metroidvania, das, glaube ich, in EA Originals.
Ja, dass die so afrikanisch angemutet war, ne? So.
Genau, richtig, wo er da so ein bisschen seine Ursprünge verarbeitet hat. Und auch, also ich habe es nicht gespielt, aber da ging es ja auch um seine Geschichte, für die Geschichte von seinem Vater so ein bisschen und um Trauerbewältigung. Aber das habe ich, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen. Fand es auch so rein vom Thema ähnlich interessant und spannend wie Dead Take. Aber das habe ich letztendlich dann irgendwie doch nicht gespielt, weil ich so ein bisschen Metroidvania überdrüssig war und mir da nicht genug hervorgestochen hatte. Genau.
Witzig finde ich, dass der Neil Newborn, jetzt hier ein kleiner Link zu Ingram Radio, tatsächlich in einigen Resident Evils auch eine Sprechrolle hatte.
Ja, ja. Das ist total geil. Im Resident Evil 3 Remake und im 8er ist er Heisenberg, bevor er so richtig mit Asterion seinen Durchbruch hatte, glaube ich, im weitesten gehenden Mainstream. Aber ja, das ist
ja. Der aber die wichtigste Rolle ist Vampire Survivors, da spricht der Dracula.
Ah, oh, schön. Aber ich möchte mich da kurz noch an Basti mit dranhängen bezüglich dem Studio, weil ich glaube, für viele kommt der Titel absolut aus dem Nichts, brilliert plötzlich mit dem Who is Who der US-amerikanischen Voice-Over-Szene. Also es ist ja nicht nur die bereits von uns genannten, die da mit drin hängen. Jane Perry, die man auch aus Baldur's Gate 3 kennt, Alana Pierce, die ja auch immer mal wieder in Synchro-Rollen auftaucht, ist hier mit von der Partie, Laura Bailey, Sam Lake haben wir schon erwähnt, Matthew Mercer, also alles so Leute aus dem großen AAA-Sprachumfeld, die hier einfach in diesem Spiel auflaufen von Surgeon Studios, wo man sich denkt, warum hat dieses Studio Zugriff auf diese Menschen, wo kommen die denn alle her? Und ich weiß das tatsächlich, weil ich hatte das Glück, in einem Pressejunket rund um dieses Studio dabei sein zu dürfen und habe mir tatsächlich vom Aboubakar Salim selbst erzählen lassen, wo diese Connection herkommt, weil die sich alle privat kennen, wie es immer so ist. Ne? Also er ist ja auch Schauspieler, haben wir ja schon erwähnt, ein britischer Schauspieler, hat aber unter anderem auch in Assassin's Creed Origins die Rolle von Bayek gesprochen, also da die Hauptfigur, das war sein erster Einstieg ins Videospiel-Business, hat sich dann scheinbar so ein bisschen in die Branche verliebt und dann irgendwie ein eigenes Studio eben gegründet. Und er kennt Ben Starr eben persönlich, das ist ein Kumpel von ihm sozusagen, aus den Zeiten, als sie noch zusammen irgendwo gehaust haben und entsprechend sich die Cupnudeln geteilt haben, statt großen Fame auf den AAA-Bühnen der Videospiel- Bretter sozusagen zu verdienen. Und wie das halt immer so ist, das sind alles Leute, jemand kennt einen, der einen kennt, der einen kennt, und dann laufen die alle in dieser Geschichte hier zusammen und die haben das ganze Spiel auch innerhalb von 7 Monaten übers Knie gebrochen, produziert und jetzt rausgeballert. Also das ist ein unfassbarer Kraftakt gewesen, wo sie das einfach relativ schnell umgesetzt haben und dann eben jetzt für uns spielbar. Deswegen kam der Titel auch tatsächlich für uns alte Horrorhasen relativ aus dem Nichts und ist einfach aufgeploppt mit diesem ganzen Voice-Over-Talent im Rücken, was dann eben auch zumindest für Basti dafür gesorgt hat, dass über Sam Lake da die Aufmerksamkeit drauf kam. Es ist schon fantastisch eigentlich.
Die Alana, die habe ich tatsächlich in VHS letztens gesehen. Die hat in VHS Beyond mitgespielt. Das ist diese Found-Footage-Anthologie. Ah. Kennt ihr? Da hat sie ein eigenes Kurzfilmsegment. Sie spricht hauptsächlich aus dem Off. Also man sieht sie gar nicht so oft, aber man hört jetzt ständig ihre Stimme. Und da habe ich dann bemerkt, oh, sie macht tatsächlich mehr. Also sie war ja tatsächlich vorher Redakteurin und ist, glaube ich, auch Influencerin, wenn ich mich nicht irre.
Ja, sie ist, sie war fünf Jahre bei Santa Monica und hat da an einem noch nicht angekündigten Spiel geschrieben.
Richtig.
Ist da aber mittlerweile wieder raus, weil ich glaube, da auch familiär, weil sie kommt hier ursprünglich aus Australien und da ist familiär, glaube ich, auch irgendwas gesundheitlich problematisch und sie wollte sich dann eben die Zeit nehmen, dass sie da auch zwischendurch immer wieder hin und her reisen kann und hat deswegen momentan erstmal ihren Job bei Santa Monica drangegeben und macht jetzt sowas oder eben dann Influencer-Kram zwischendurch. Aber ja, ich meine, du hast auch noch einen tatsächlichen reinen Influencer, der aber auch mehrfach schon Voice-Work gemacht hat bei Videospielen. Wie heißt der? Sea-Dog. Der, ich glaube, beim Trash-Taste-Podcast, das ist, glaube ich, so das Bekannteste.
Ja, stimmt.
Der ist nämlich auch in einer Szene noch drin. Aber ja, das falls man irgendwo so online unterwegs ist und diverse Sachen auch gespielt hat, also da sollte eigentlich jede Person, die hier drin vorkommt und die man dann auch sehen kann auf den Bildschirmen, sollte einem schon mal irgendwo aufgefallen sein. Also da gab es jetzt für mich keine wirklich großen Überraschungen.
Ja, bei mir war es aber auch tatsächlich Sam Lake. Also ich habe dann zuerst Sam Lake gesehen und Alana kenne ich halt und die anderen, da habe ich erst an der Stimme erkannt, muss ich ehrlich sagen, weil die Gesichter waren mir nicht so präsent, aber ich dachte, die Stimmen kennst du doch irgendwoher. Und aber auf jeden Fall ein ziemlich cooler Cast. Warum kommen die alle zusammen? Man denkt jetzt natürlich, okay, die haben das in 7 Monaten gemacht. Wie passt das? Wie schafft man es, so viele Darstellerinnen an einen Ort zu bringen? Das ist ganz witzig, weil eigentlich nehmen sie alle getrennt Video auf. Mhm. Also im Prinzip ist es so, dass du Casting-Tapes mit diesen Darstellerinnen siehst und die filmen dann quasi von einem neutralen Hintergrund. Das ist meistens weiß oder irgendwie so ein Studio-Hintergrund, weiß oder schwarz. Und machen dann halt so ein Vorsprechen in die Kamera für so ein fiktionales Vorsprechen für fiktionale Rollen. Und so lässt sich das auch produktionstechnisch erklären, dass man rund um die Welt die Leute irgendwie zusammengekriegt hat. Sam Lake sitzt, glaube ich, in Schweden, oder?
Genau.
Welches Land? Finnland. Ist Schweden.
Finnland, stimmt.
Oh. Finnland. Ach, stimmt, ja.
Richtig.
Auf jeden Fall weit weg von Amerika und von Australien und so weiter. Und wenn die Leute so in der Welt verzeilt sind, war das eigentlich ein guter Produktionskniff, die Menschen so zusammenzubringen. Und das ist quasi auch die Art, wie wir diese FMV-Sequenzen sehen. Die Menschen sprechen hauptsächlich in die Kamera. Sie halten Monologe. Und das ist so eine Mischform aus diesen Casting-Gesprächen, wo man das Gefühl hat, sie sprechen für eine Rolle vor. Und das trifft dann, weil es ein Horrorspiel ist, natürlich dann irgendwann aber auch zu einem inneren Monolog, der dann mehr über diese Figuren sagt, wo man das Gefühl hat, sie sprechen eigentlich zu sich selber und adressieren auch direkt das Publikum auf diese Art. Das ist ganz witzig. Also eigentlich wird die Figur im Spiel adressiert, aber dadurch, dass die Menschen dich halt aber auch die ganze Zeit angucken, hast du schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie dich auch durch den Monitor hindurch angucken.
Du hast ja auch noch so einen weiteren Kniff da drin, weil eine von den zentralen Mechaniken, also das, was ja relativ zügig passiert, nachdem du in dieses Anwesen kommst, also du musst erstmal so ein kleines Rätsel lösen, um überhaupt reinzukommen. Und dann findest du recht schnell so einen kleinen Theaterraum, wo du auch eine Kamera reparieren musst. Und über diese Kamera kannst du dann diverse Dateien über USB-Sticks, die du findest, dann eben immer hochladen, setzt dich dann in so einen Direktorensessel und schaust dann alle Filme auf so einer großen Leinwand. Und ebenfalls dort vorhanden ist so ein einfach irgend so ein KI-Tool, was dafür sorgen kann, dass du zwei Szenen miteinander so spliced, wird das genannt, um daraus eine neue Sequenz zu kreieren. Und was dann eben auch oftmals passiert, wenn du diese Sachen miteinander kombinierst, dass du daraus neuen Kontext erzeugst. Also dass du, manchmal kommen halt komplett neue Sachen raus, auch mit anderen Leuten, die vorher in den ersten beiden Videos gar nicht zu sehen waren. Aber teilweise ist es so, dass du dieses Audition-Tape siehst und dann splicest du das mit einer anderen Sache und dann siehst du diese volle Szene und dann hast du auf einmal den kompletten Kontext, dass du beide Seiten des Gesprächs siehst, wo du vorher eben nur eine gesehen hast. Also das ist noch so die eine zusätzliche Ebene, die dann eben auch nochmal bei den Gesprächen da rauskommt. Was ich an sich auch ganz cool fand, so als Mechanik, als Rätsel war es eher so, oh, ich habe ein neues Video freigeschaltet, dann versuche ich das jetzt einfach mal mit allen Videodateien, die ich da habe, zu kombinieren.
Ja, es ist einfach Trial and Error.
So bin ich da durchgegangen, um nachher alles freizuschalten.
Das ist so beruhigend. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre doof und hätte nicht verstanden, wie das funktioniert. Deshalb war ich jetzt hier auch ganz leise und habe erstmal abgewartet, was ihr sagt. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich dachte ursprünglich, als ich das gesehen habe, ich finde so FMV-Spielereien eigentlich total toll. Also sowohl Remedy, finde ich, verbaut das eigentlich immer ganz nett in ihre Spiele, als auch sowas wie zum Beispiel Her Story, fand ich fantastisch. Mhm. Und da war die Spielmechanik halt auch so greifbar. Und ne, da hattest du eben deine Oberfläche, wo du anhand von Keywords weitere Videos finden konntest. Und das war irgendwie verständlich. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass so eine Art Mechanik auch in Dead Take irgendwie schlummert. Also gerade dieses Splicing, dass da irgendwie ein System hinter ist, das ich entschlüsseln muss, um weitere Hinweise zu bekommen. Aber ich habe es nachher genauso gemacht, wie Björn es beschrieben hat. Ich habe nicht gecheckt. Das sind zwar so Symbole und ja, manchmal ist es inhaltlich, dass man irgendwie sich denken könnte, ja, das hängt zusammen, aber ich habe es nicht verstanden, wann man jetzt daraus wieder ein weiteres Video generieren kann. Deshalb habe ich auch alle durchgeklickt.
Und ja, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen auch, ne? Ich habe dann so ein paar, ja, so, ah, okay, ja, die könnten zusammenhängen, weil du siehst dann in diesen Videos oftmals so Glitches und dann weißt du, okay, da versteckt sich wahrscheinlich noch irgendwas dahinter. Dann muss ich das mit anderen Sachen kombinieren. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, warum das Risiko eingehen? Ich möchte all diese Videosequenzen sehen und so viele sind es auch nicht. Und dann dachte ich, ja, dann komm, setze ich mich gerade hin und kombiniere das eben alles zusammen. Und laut den Erfolgen habe ich auch alle von diesen Storylines, die man darüber freischalten kann, dann so gefunden.
Ja, interessant ist auch, dass man, also das Splicing, da ging es mir übrigens auch ähnlich. Also ich habe auch nicht so ganz die Logik dahinter verstanden, aber die geringe Anzahl, da wuselt man sich irgendwie so durch. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass man darüber hinaus noch relativ viel Projektionen bekommt. Also diese Filme werden ja auf das Privatkino von Duke Kane projiziert. Man sieht die quasi noch so auf der Leinwand, diese fertigen Produkte, aber zusätzlich darüber hinaus siehst du sonst auch immer wieder mal Leinwandprojektionen. Also es kommt öfter mal vor, dass du in den Raum reinkommst und dann ist dann irgendwie da was an die Wand geworfen und so. Also dieses FMV-Element wird halt auch an anderen Stellen nochmal reingesetzt. Und zusätzlich hast du noch ein Smartphone, das ist vielleicht noch erwähnenswert. Sehr wichtiges narratives Device. Mhm. Das Smartphone ist also nicht nur dazu da, dass du da ab und zu mal so einen Hinweis droppst, sondern du kriegst auch regelmäßig irgendwelche Nachrichten. Mysteriöse Nachrichten von mysteriösen Absendern, die dir merkwürdige Sachen irgendwie senden. Und wo du nicht so richtig weißt, gerade zu Beginn, so gerade die erste Stunde bist du extrem verwirrt und weißt überhaupt gar nicht, was haben diese Nachrichten zu bedeuten. Und geben dir auch die ganze Zeit dieses Gefühl, dass du in irgendeiner Form beobachtet wirst. Also du kriegst da ständig, während du da durch dieses Haus läufst, irgendwie eine SMS. Du sollst dies, du sollst das tun und so weiter. Und du hast das Gefühl, irgendjemand guckt zu. Und das ist ein ziemlich cooles Device. Und du kriegst ständig Sprachnachrichten auch von Duke Kane. Also Duke Kane, dieser riesige Filmproduzent, eine so unglaubliche Größe. Und da kommt auch dieses Machtmissbrauchmotiv her, der einfach so mächtig ist und so einflussreich, dass er sich alles erlauben kann. Der kann mit seinen Darstellerinnen extrem schlecht umgehen, sie anschreien während des Castings und auch raushängen lassen, dass er der einflussreichste Mensch überhaupt ist und so und ein richtiges Arschloch sein. Und trotzdem müssen die Leute das irgendwie hinnehmen, weil sie eben wissen, okay, wenn ich es bei dem verkacke, dann kriege ich sehr wahrscheinlich auch nicht mehr diese großen Rollen, auf die ich so hinarbeite. Und den Typ fand ich persönlich extrem unangenehm, weil der schickt dir dann halt die ganze Zeit diese Nachrichten, diese Sprachnachrichten und sagt so Sachen wie, ja, du musst dich richtig zeigen, fütter mich mit deinen Gefühlen. Und das sind so weirde, auch schon teilweise subtil sexuell andeutende Sprüche, die da irgendwie rauskommen, dass ich das wahnsinnig unangenehm fand. Dir ging es ein bisschen anders?
Ja, also genau, wir hatten kurz schon mal drüber geschrieben zumindest. Ich fand gerade bei Duke Kane, man hat schon sehr gemerkt, dass er da seine Stimme verstellen muss und es wirkte so ein bisschen sehr gezwungen, dramatisch, böse, dunkel. Und da bin ich immer so ein bisschen... Oh, Weiß ich nicht. Also ein bisschen mehr Natürlichkeit wäre da vielleicht besser gewesen, aber es ist meine persönliche subjektive Empfindung, dass ich den dadurch nicht so ernst nehmen konnte. Die waren mir einfach ein bisschen drüber, die Sprachnachrichten von Duke Kane. Ich weiß nicht, wie es den anderen beiden ging.
Ich fand es persönlich okay. aber ich kann es auch wie, also ich glaube, bei mir ist es so, dass ich diesen campy Aspekt davon sehr mag. Also dass wenn das so direkt übertrieben ist, und da finde ich, da merkt man auch so ein bisschen die ich will nicht sagen Sam Lake Einflüsse, weil keine Ahnung, inwieweit er abseits von dieser Rolle da involviert war, aber wie viele Textnachrichten und irgendwelche E-Mails ausgedruckt du da finden kannst, das hat mich sehr stark an Remedy erinnert.
Ja, stimmt.
Und direkt am Anfang findest du eben auch so eine Nachricht von irgendeinem Installateur, der dann sagt, also ja, ich bin ja voll bei dir, aber Bro, du willst so viele versteckte Räume haben und doppelte Fenster und alles Mögliche. Das ist eine Todesfalle, die du hier baust. Ich kann das nicht irgendwie gutheißen, und ich will zumindest hier mal kurz auf Papier festhalten, dass ich mich versucht habe, da irgendwie gegen zu wehren. Und da wusste ich schon, okay, das wird Camp. Das wird einfach so ein bisschen absurd. Und du hast dann ja auch Rätsel, wo du die Temperatur in einer Sauna einstellst. Natürlich ist es auch eine Sauna dann. Die musst du dann einstellen, um dann nachher irgendwelche Elemente von so einem Dreizack zu finden oder so, die du anbringst. Und da hat es dann für mich schon hingepasst. Also da war ich schon so, das ist die Atmosphäre, die ich hier im gesamten Spiel für voll nehmen kann. Also wenn ich eines der ersten Rätsel daraus besteht, dass ich einen Roomba, der einen Fehler hat und immer in die gleiche Ecke reinfährt, aufmachen muss, um dann Schlüssel rauszunehmen. Und dann sind auch die ganzen Räume wie bei Resident Evil, das ist der Schildraum, das ist der keine Ahnung, Weltenraum, das ist der Kunstraum oder so ein Kram. Für mich hat das tatsächlich einfach so zur Gesamtatmosphäre ganz gut gepasst. Ich kann es aber nachvollziehen, dass einen das dann so ein bisschen rausnimmt oder man das eben nicht für ernst nehmen kann. Aber ich habe da meinen Spaß dann mit.
Ganz witzig, dass du das erzählst, weil für mich so, ich habe in meiner Wahrnehmung das so ein bisschen getrennt. Also auf der einen Seite diese FMV-Sequenzen, die habe ich dann irgendwie schon ernst genommen. Das Spielerische, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist halt super absurd. Also alleine, dass der Hauptcharakter ja eigentlich in diese Villa geht, um seinen Kumpel zu suchen. Und was macht der? Der schnüffelt halt überall rum, der geht überall hin, aber sucht gefühlt gar nicht mehr nach seinem Kumpel. Und da gibt's halt sehr viele Aspekte und die Rätsel, die du auch schon angedeutet hast, das stimmt. Aber wie gesagt, die FMV-Sequenzen und auch die Schauspieler, die habe ich halt schon versucht ernst zu nehmen, und mal hat es besser geklappt, mal weniger gut.
Ja, es ist, glaube ich, manchmal bei mir war das Problem, wenn ich eine Person vor allem durch so Internetvideos kenne, ne, gerade bei C-Dog oder so, dann ich kann das schwer trennen von dieser Internet-Persona. Also das wäre genauso, als ob da auf einmal, sagen wir mal, du hättest eine deutsche Version davon und dann würdest du Gronkh irgendwo sehen. Und dann weiß ich auch nicht mehr, ob ich das noch so für voll nehme oder in irgendeiner Form gut davon trennen kann. Ich muss aber sagen, gerade die, also jetzt ohne das zu spoilern, gerade eine der späteren weiblichen Performances, die fand ich wirklich, also das ist so ein längeres Video, die fand ich absolut herausragend. Also das war wirklich mein Highlight, und eben auch gerade von gerade Ben und Neil, die ganzen Sequenzen, die sind wirklich super. Du hast eine von Bens, also von Vinnie, wo er eben auch so ein bisschen seine richtige Arschlochseite dann eben raushängen lässt und dann eben auch super scheiße zu den anderen Leuten am Set ist. Und der Wechsel zwischen diesen Persönlichkeiten, zwischen diesem so professionellen, ich mache jetzt gerade den Take und nehme das hier gerade aus, und dann dieses ausfallende, wo er dann seine Kollegin halt eben ankackt, weil dann so, hey, jedes Mal, wenn du die Lines bringst, du machst einfach so Grimassen, nur mich zu ärgern. So,
do you wanna fuck up my career?
Ja, ja, hör mal auf mit dem Scheiß und so. Und wie er da zwischen diesen Positionen switcht, das war wirklich, also das muss ich sagen, das waren so die Highlights.
But many a honey promise melts in the rising sun.
I mean it, Mary. Are you gonna do it like that?
What?
You're making a fucking face again.
What face?
Every time I say anything, you're like,
I'm sorry.
Can you just not do that?
No, I'm sorry.
Honestly, it's making me so fucking angry.
I'm sorry, I'm doing it on purpose. You're doing amazing. I'm
gonna do the whole thing. You need to prepare for that. I'm gonna fucking hate you. God, what the fuck?
I thought it was really.
No, don't even fucking. Just do the fucking lines.
Okay, sorry.
You're trying to fuck up my career. Answer the fucking question. Are you trying to fuck up my career? No, good. Jesus fucking Christ.
Aber ja, da ist auf jeden Fall, kann ich verstehen, so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Aspekten. Aber dann wiederum sind auch in den Videosequenzen oftmals diese so nicht gerade gut aussehenden digitalen Glitches drin. Oh. Oder halt die, wie ich finde, grauenhaften Jumpscares in diesem Spiel, die auch sich so anfühlen, als hätten sie einfach Alan Wake 2 kopiert. Ja. Das ist das, was wonach sich's wirklich anfühlt.
Ja, ein bisschen. Ich geh da auch mit. Bezüglich dieser ganzen Performances, also ich kann immer wieder so ein bisschen aus diesem Presse-Junket schöpfen, wo ich eben beiwohnen durfte, wo er dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und viele von diesen Performances, also es gibt ein paar, die natürlich schon nach Skript sind, vor allem die, wo zwei Personen dann, wenn du sie, ne, über diese Splicing-Funktion zusammenfügst, dann diese Lines waren halt wirklich zu 100% vorgegeben, in Anführungszeichen, dass sie dann am Ende auch zusammenpassen. Aber zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, Björn, dieses eine Video von Ben Starr, wo er dann so zwischen diesen Stimmungen so krass wechselt, das war reine Schauspielerei. Das war nicht im Skript, das hat er einfach so improvisiert in der Szene und sie haben den Take dann einfach genommen, letzten Endes. Also das ist, dieses Spiel schafft es auch, diese Performances so einzufangen, weil die eben teilweise so raw sind und so echt, wie man das aus unzähligen anderen Filmen kennt, wo es dann hinterher heißt, auf dem Director's Cut, im Audiokommentar, der Regisseur sagt, das war ein Take, den haben wir einfach genommen. Da hat er einfach freigedreht und nicht mehr sich als Skript gehalten und das war das Beste, was wir hatten in dem Zusammenhang. Und genauso, diese Magie schafft dieses Videospiel eben auch einzufangen, weil wir da wirklich Schauspielern beim Schauspielen zusehen. Und viele von den Voice-Actern, haben wir ja auch schon gesagt, der eine oder andere kennt das Gesicht gar nicht, auch hier im Anwesenden, ne, natürlich, so, du kennst da die Stimme und bist so, ah ja, cool, da ist Asterion wieder, ne, aber wenn du den dann mal siehst mit seiner Präsenz, mit der körperlichen Präsenz des Schauspielers und dann, du sitzt da ja auch wirklich in diesem Sessel ganz allein, der ganze Raum ist abgedunkelt und du bist wirklich fokussiert, dein ganzer Bildschirm ist die Performance dieses Schauspielers und das war, glaube ich, der Hauptfokus dieses Spiels und was ihnen so wichtig war, das einzufangen und natürlich auch noch so links und rechts die kleine Schelle, die ja schon fast selbstverständlich ist gegen KI und sonstige Gedöns, der so in der Branche aktuell Einzug hält. Das merkt man auch immer mehr, dass das immer wieder Thema wird. Und das war für mich auch phänomenal. Und da reiht sich das so in das Ganze für mich ein. Also durch so eine absurde Hollywood-Villa zu laufen, in der irgendwelche Panic-Rooms integriert sind und du Rätsel lösen musst, indem du einen Dreizack zusammensteckst. Ja, also in einer Welt, wo Moral und Geld keine Rolle mehr spielt, da bauen sich solche Freaks auch locker solche Villen. Also ich glaube das schon, dass das natürlich schon ein bisschen überzeichnet ist, aber ich denke, dass es dieses Leben dort schon gibt in Hollywood und vor allem, ne, wir kennen es auch, ne, Harvey Weinstein und Co., die ganze Scheiße, da passieren halt Dinge, die sind teilweise wirklich unbeschreiblich und dass das so dieser Rahmen ist, den sich dieses Spiel so annimmt in einem gewissen Maß, das finde ich schon spannend irgendwo.
Also wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich mir auch eine Resident Evil Mansion bauen
absolut.
Lassen.
Absolut, absolut, hey.
Bitte mit Menschenexperimenten. Ja. Inklusive.
Über diese Menschen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal reden. Also ich konnte diese, mir ging es so ähnlich eigentlich wie euch. Also ich konnte die FMV-Sachen schon ernst nehmen, gerade zum Ende hin, muss ich sagen. Also wenn das Spiel so aufs Finale zusteuert, werden die Performances auch immer intensiver. Das fand ich richtig gut. Und diese Menschen, ich kann mir schon vorstellen, dass sich jemand so etwas baut. Vielleicht müssen wir das mal kurz beschreiben, wie das aussieht. Das ist sehr, sehr marmorlastig alles. Also es besteht vorwiegend aus sehr edlen Steinen, soweit ich das im Kopf habe. Es sieht ziemlich blank und blitzblank und gewienert aus. So ein bisschen wie eine Hotellobby manchmal. Ne? Manchmal kommt man ja in so diese großen Lobbys irgendwie rein und alles ist irgendwie so aus Stein. Und es gibt auch ein paar Räume mit so Holzvertäfelung oder so. Und es gibt dann Nebenräume, wie die gerade erwähnte Sauna. Da hängt natürlich noch ein Schwimmbad mit dran. Wo wir uns viel aufhalten, ist das Privatkino. Das ist ein eigener Raum, wo so ein kleiner Kinosaal drin ist. Nebenan ist dann halt der Computer, wo wir die Clips reinpacken können. Und das Ganze wirkt sehr, sehr groß. Und ich kann glauben, dass jemand so etwas baut, so ein Haus. Und ich fand das auch reizvoll durchaus, weil es hat so eine gewisse Liminalität, dieses ganze Ding. Mhm. Weil das so diese Riesendecken sind und es ist so, man kommt da in dieses Dunkle rein und man ist ja eigentlich auch ziemlich allein mit diesem Haus. Man hat irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl, dieses Haus ist so ein eigener Charakter, das sich beobachtet. Dieses Gefühl, was ich beschrieben habe mit den SNS-Nachrichten. Ich habe kurze Zeit wirklich gedacht, das ist das irgendwas im Haus oder irgendeine Entität im Haus, die mir diese Nachricht schickt, hatte ich kurz angenommen. Und man fühlt sich auf jeden Fall Zuschauer beobachtet. Und es ist ein etwas seltsam. Man hat das Gefühl, es sollten eigentlich sehr viel mehr Leute sein. Daher kommt diese Liminalität. Also man hat wirklich das Gefühl von einer Lobby oder so. Aber es ist halt eigentlich ein Anwesen, wo ein Mensch halt lebt. Wo das für mich so ein bisschen nicht so ganz so gut funktioniert, sind diese Größenverhältnisse. Die haben mich wahnsinnig gestört. Denn die Stühle sind echt winzig. Die Toiletten sind echt winzig. Die Schreibtische sind winzig. Die Fotoutensilien sind winzig im Verhältnis zu dem Raum. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so sein sollte, weil auf der einen Seite muss ich sagen, fühlt man sich dadurch natürlich auch klein, weil dieser riesige Raum nicht erdrückt. Auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht realistisch. Wie schätzt ihr das ein? Also wie habt ihr das wahrgenommen?
Weißt du, was vor allem nicht realistisch ist? Das Kabelmanagement unter den PCs. Da habe ich mich viel zu sehr mit beschäftigt, nachzuverfolgen, weil du gehst auch in diesen ersten Sicherheitsraum rein und dann gucke ich, warum liegen hier 500 Kabel, wenn das Einzige, was hier an Technik vorhanden ist, da ist ein Telefon, da ist ein Bildschirm und ein PC und unten liegen irgendwie 500 Kabel, dann gibt's ein gelbes, was in sich geschlossen ist, was gar kein Stromkabel irgendwie ist, 500 Steckdosen, in denen jeweils immer nur eine Sache drin sind und dann guckst du aber an die Geräte, vom Telefon geht kein Kabel ab, vom Bildschirm geht auch kein Kabel ab an den PC, sondern da ist dann dieses Gerät, was du benutzen musst, um den Schlüssel aufzuladen, der geht direkt an den Bildschirm, aber der Bildschirm geht nicht an den PC und der PC ist auch nichts an irgendwas angeschlossen. Also das sind so die Dinger, die mich dann wahnsinnig gemacht haben, wenn ich versucht habe, die Logik da irgendwie nachzuvollziehen.
Immerhin haben ein paar von den Röhrenfernsehern Chin-Stecker, ne?
Ich will jetzt ein Let's Play von Björn zu Dead Take, wie er eigentlich sich nur die ganze Zeit die Verkabelung anguckt. So stelle ich mir gerade.
Gibt's? Okay. Ich habe einen Ersteindruck von dem Spiel gemacht, wo ich genau das bespreche, wo ich genau das versuche nachzuvollziehen am Anfang.
Ich rieche ein neues YouTube-Essay. Kabelmanagement in Videospielen. Holy fuck, hier geht gerade ein Metathema auf. Uiuiuiui. Ah, schön.
Fantastisch. Ja. Wie habt ihr die Menschen wahrgenommen? Das ist so ein wichtiges Element im Spiel.
Ja, sorry, wir sind jetzt völlig davon abgekommen. Also ich mochte das tatsächlich, Micha, weil du schon gesagt hast, das hat so was Entrücktes. Und dieser Ort wirkt durchgängig irgendwie verzerrt und nicht echt. Und ich glaube, je weiter wir dann im Spiel vorankommen und auch in unserer Beschreibung dessen, wird das immer klarer. Vielleicht machen wir es später noch irgendwie so ein Spoiler-Part oder sowas auf, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist ein Ort, der so tut, als wäre er plausibel, auch durch das beschriebene quälende Kabelmanagement. Aber du hast schon recht, die Größenverhältnisse sind irgendwie weird und ab und zu spielen sie auch mit so einem Fisheye-Camera-Look in speziellen Szenen, wo sie dich dann eher so ein bisschen wieder mit dem Horror anhauchen wollen sozusagen. Entweder das oder ist es wirklich, weil sie es eben innerhalb von 7 Monaten in Unreal Engine 5 zusammengeklöppelt haben und glaube ich einer der größten Kraftakte war glaube ich schon diese FMV-Sequenzen da sauber in-game in das Spiel rein zu zimmern, dass die einfach laufen, weil das muss ein absoluter technischer Albtraum sein. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen mehr Hintergrundwissen hast, Micha, aber FMV, also Full-Motion-Videosequenzen in Unreal Engine 5 einzubetten, ist wohl echt pain in the ass.
Speicher ist ein Problem, ja.
Siehst du, genau. Und also ich für mich als einen Ort, der oder in einem Spiel, das so tut, als wäre es ein Horrorspiel mit einer Gruselvilla, hat das vollkommen funktioniert, weil sich der Ort dann irgendwann so, ich konnte mich darauf einlassen, dass es eben so ein riesiges Puzzle ist, was ich gerne knacken möchte und wann werde ich wohl endlich hinter die Schildtür kommen und oh Mann, jetzt habe ich endlich den Schlüsselgegenstand und dann bin ich halt wieder losgezogen. Und deswegen hat mich das nicht gestört, dass das irgendwie alles seltsamer als normal wirkt, aber du hast schon recht, diese Villa ist unverhältnismäßig groß in manchen Punkten und dann wieder nicht.
Ja, oder du bist ein sehr kleiner Mensch.
Ja, vielleicht auch das. Neil Newborn ist auch nicht so groß. Also, das darf man auch
was sagt er am Anfang? 6'3", das ist doch irgendwie so 1,90 oder so.
Ja, als seine Figur. Ach ja, ich weiß doch auch nicht, Leute.
Ich muss auch noch hinzufügen, also jetzt habt ihr natürlich zwei sehr spezielle Kritikpunkte an dem Anwesen oder an dem Aussehen gehabt. Bei mir ist es noch mal ein bisschen anders. Ich fand die ganze Zeit, mir war es zu geleckt. Und klar, zu einem gewissen Grad erwartet man das vielleicht auch bei so einem schicken Anwesen. Aber gleichzeitig, da wurde ja, also in der Geschichte des Spiels wird da ja gerade gefeiert, dass die Produktion von diesem Film angefangen hätte. Mhm. Und man sieht da auch noch so ein bisschen Konfettiregen, hier mal ein Sektglas, das so halb voll ist. Und eigentlich müsste das da vor Leben und vor Dingen einfach nur so strotzen. Aber ich finde, das ist so, es wirkt sehr kulissenartig. Und auch da könnte man wieder drüber streiten. Ja, vielleicht sollte es ja nachher so sein. Aber gleichzeitig bin ich so, weiß ich nicht. Also ich fand, es wirkt sehr sehr steril dadurch. Und das hat mir am Anfang erstmal ganz schön zu schaffen gemacht, mich da irgendwie reinzufinden und so, ja, immersiv da irgendwie abzutauchen, weil ich dieser Kulisse einfach irgendwie nicht glauben konnte. Für mich wirkte das alles so artifiziell. Mhm. Und das hat bei mir einfach gebraucht. Und am Ende, das habt ihr jetzt auch schon angedeutet, löst sich das ja so ein bisschen auf, sage ich jetzt mal noch ganz ominös. Und da macht es dann irgendwie auch alles Sinn. Und da kann man sich dann sagen, ja, okay, hey, das hat ja vielleicht alles irgendwie Sinn und Zweck gehabt. Aber ich habe auch so zwischendurch immer das Gefühl gehabt, ah, ich könnte mir vorstellen, dass halt einfach die Produktionszeit so kurz war, dass sie da halt einfach nicht mehr, also gerade was so Details angeht, nicht mehr machen konnten. Und dadurch wirkt das halt manchmal dann doch so ein bisschen, ja, leblos.
Ja, ich finde, also diese Größenverhältnisse waren ein Kritikpunkt und dann nochmal eins, wo ich euch auch nochmal fragen wollte, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich fand das cool, dass dieses Spiel rätselfokussiert war. Das mag ich grundsätzlich in Horrorspielen. Also es gibt da nichts, was dich verfolgt. Du hast bis auf eine kleine Ausnahme eigentlich keine Waffe dabei und muss jetzt nicht gegen Gegner antreten und so. Also es ist, obwohl wir jetzt Resident Evil genannt haben, nicht der klassische Survival-Horror. Das ist wirklich eher Horror-Adventure, wo man deduktiv und durch den Raum geht, Informationen sammelt und irgendwelche Sachen macht. Und die Rätsel, habt ihr vorhin schon angedeutet, die machen überhaupt keinen Sinn. Weil, ich habe mich gefragt, wie kommt das denn zusammen? Ist das ein Test? Und irgendwie wirken die sehr merkwürdig zusammengesetzt, sehr Resident Evil-artig. Bei Resident Evil ist es ja so ein Trope, dass in dieser Mansion und auch generell in irgendwelchen Häusern dann irgendwie die seltsamsten Rätsel irgendwie gemacht werden, die machen dann spielerisch zwar irgendwie Spaß, aber man darf nicht darüber nachdenken, was das jetzt für das Environmental Design bedeutet. Also warum muss ich ein Schattenrätsel in Resident Evil 7 machen? Oder wieso brauche ich diese Embleme, um irgendwas reinzusetzen? Das nimmt man so hin. Und es gibt Spiele, wo das mal mehr oder mal weniger gut funktioniert. Also es gibt so Titel wie Tormented Souls, wo das hervorragend integriert ist. Und dann gibt es andere Titel, die dann das eher so augenzwinkern hinnehmen. Und hier war das so, also ein Beispiel, das ich bringen kann, ist das Klavier zum Beispiel. Da steht irgendwo natürlich ein Klavier, weil das halt ja auch eine Luxusvilla ist. Und das Klavierrätsel finde ich super. Aber du musst überhaupt gar nicht eine Melodie spielen auf diesem Klavier, sondern du musst einfach nur Symbole drücken. Du findest vorher so eine Schablone, die du dann auf das Notenblatt drauflegst und dann musst du einfach nur die Reihenfolge von diesen Symbolen nachspielen. Und ich so, ja gut, für Nicht-Musiker ist das vielleicht cool, dann diese Orientierungshilfe zu haben und dann spielst du diese Melodie und es ist einfach keine Melodie. Es ist einfach irgendwas. Und das fand ich extrem schade, dass die Rätsel mit dieser Logik auch aufkamen. Später muss man dann Bilder in der Galerie arrangieren oder man muss dann halt an so einer Zeusstatue den Dreizack wieder zusammenbringen. Das hatte Björn gerade erwähnt und so. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich fand das am Anfang cool und irgendwann waren die Rätsel so random, dass ich dachte, ja, irgendwie ist das nur Busy Work.
Also für mich hat's durch diesen Camp-Faktor eben gepasst. Also dass ich habe das einfach alles nur als hier ist wilde Welt. Vor allem, weil du ja auch nachher noch darüber hinaus diese absurden Dinge hinzukommen. Also, dass du, wenn gewisse Tapes abgespielt wurden, dann hörst du immer so ein lautes Klopfen an der Tür und dann gehst du raus und dann steht da auf einmal irgend so was aufgebaut, dass du so eine Kinderkrippe hast und dann findest du da einen Schlüssel oder es werden meterweise CRT-Geräte aufgebaut und an denen befinden sich irgendwas. Später hast du ja auch noch die ganzen Puppen und so, die irgendwo stehen, oder du hast eine Sequenz, wo die sich dann auch plötzlich von selber bewegen und dann sind da irgendwelche Grimassen an den Gesichtern so fotomäßig da dran geklebt. Und dadurch habe ich das sowieso als eher etwas vollkommen Surreales, wie so ein Geisterhaus eben wahrgenommen. Und für mich hat dann die Kreativität von dem Ganzen überwiegt. Also der Realismus da dran, den habe ich sowieso schon ganz früh dann, ne, so aus dem Fenster geschmissen. Spätestens als ich das Kabelmanagement gesehen habe, wusste ich, ja, das kann keine reale Welt sein. Aber für mich persönlich hat das mich null aus dem Ganzen rausgenommen, weil ich diesen Absurden, diese Atmosphäre davon und dieses Übertriebene dann als sowas Eigenständiges wahrgenommen und wertschätzen konnte. Also das hat für mich vollkommen funktioniert. Für mich war halt das Problem, dass wenn du am Anfang in eines der Zimmer reingehst, auf einmal Ben Starr dir ins Gesicht schreit. So, dann hast du für so einen kurzen Moment, dass du so sein Gesicht in Rot und er schreit dich an, ne, genau wie das auch bei Alan Wake der Fall war. Und das war der Moment, wo ich, weil ich damit überhaupt nicht umgehen kann, ich habe bei sowas, also das ist halt wirklich, muss man sich vorstellen, wie so eine schmerzhafte körperliche Reaktionen, wenn ich so stark dann erschrocken werde. Und das ist etwas, was ich versuche, so gut es geht, zu vermeiden. Und hab dann, weil ich mich auf die Rätsel und den ganzen Kram einlassen wollte, ich hab dann den Sound einfach komplett ausgestellt. Ich hab dann nur noch Untertitel gelesen, ich hab später nochmal die einzelnen Videos nachgeguckt, weil ich halt auch nicht wusste, so, vielleicht schaue ich ein Video und dann schreit mich wieder irgendjemand an. Ich kann's ja nicht wissen im Vorfeld. Das war für mich halt so ein bisschen das Problem beim Erkunden. Ich wollte mich da viel mehr drauf einlassen, weil ich mit diesem Übertriebenen und diesem Surrealen und alles, und dass es keinen Sinn ergibt, das ist für mich gar kein Problem. Da kann ich relativ gut mitziehen, wenn es dann sowieso immer weiter übertreibt und absurder wird. Na, du gehst ja in einer Szene, löst du ein Rätsel und auf einmal verändert sich der ganze Raum und du musst plötzlich durch so ein Labyrinth irgendwo durchgehen. Ne, das ist, und da wusste ich dann sowieso schon, okay, wir befinden uns hier in einer alternativen Realität und nicht mehr in einer einem wirklichen realen Raum oder so. Das ist, muss dann auf einer Metaebene gesehen werden, Metapherebene oder in irgendeiner Traumwelt oder sonst was, in der man sich da befindet. Das war dann für mich weniger das Problem tatsächlich.
Die Impossible Spaces, die fand ich sogar super. Das ist auch gar nicht das, was ich meine. Ich meine mehr so, ich denke dann immer, wenn es ein Rätselspiel ist, dann muss ich das Spiel dann mit anderen Rätselspielen messen. Und dann denke ich dann an Spiele wie Riven oder der House of Da Vinci oder so, die jetzt nicht Horror sind. Die haben halt coole Rätsel, die sind dann auch richtig surreal und gehen aber voll in mit so mechanischen Sachen, dass man dann irgendwie Würfelrätsel lösen muss und so. Das sind richtige Kopfnüsse. Ja, also das sind irgendwie ist der Text so in der Mitte. Das ist so, ja, ich muss Gegenstände finden und das zusammensetzen und das ist cool. Aber wäre es nicht cooler, wenn ich da noch auf dem Weg ein kompliziertes Rätsel lösen müsste? Also ich verstehe, dass das den Flow dann natürlich ein bisschen stocken würde und dass es für einige Leute zu frustrierend wäre. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Rätsel ein bisschen knackiger gewesen wären. Also für mich war es wirklich eher Beschäftigung, weil das ist für mich nicht so herausfordernd, einen Code irgendwo rauszufinden. Cool wäre, weil ein gutes Beispiel, wir hatten mit dem Vorgespräch, haben wir Silent Hill genannt, Silent Hill 1. Und das hat ein cooles Klavierrätsel, weil das ist ein Reim. Man muss herausfinden, was dieser Reim bedeutet, was sind die schwarzen Tasten, was sind die weißen Tasten, in welche Reihenfolge sollen die gedrückt werden. Und dann muss man wirklich rumprobieren und am Ende kommt sogar eine Melodie bei raus. Also es macht Sinn, auf dem Klavier zu spielen.
Ich sehe schon, du hast das Bedürfnis nach einem guten Klavierrätsel. Ich kann dir Heartworm empfehlen, lieber Michael.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Aber versteht ihr, und das ist irgendwie das, was mich so ein bisschen nicht ganz so mitgerissen hat.
Ja, der Schwierigkeitsgrad, da stimme ich dir zu. Also die vom Schwierigkeitsgrad her waren die Rätsel sehr, sehr einfach. Also es gibt, glaube ich, eine Stelle, wo du recht früh einen Code bekommst, den du dann gegen Ende vom Spiel erst einsetzen musst. Und das war dann die größte Herausforderung, den Code sich irgendwo vorher zu notieren. Also ansonsten muss ich auch sagen, waren die Rätsel sehr, sehr, sehr einfach. Also das ist kein Spiel, was sich da versucht herauszufordern. Ich nehme mal an, dass sie da den Flow mehr im Vordergrund hatten, ja, dass sie nicht wollten, dass auch da Leute lange an irgendwas dranhängen.
Es hat für mich auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Also ich habe relativ schnell gemerkt, was sie hier machen wollen, ist, dass diese Geschichte im Vordergrund steht. Und wir haben ja schon gesagt, okay, diese Villa ist irgendwo da. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Horrorhaus. Sie erklären das Narrativ, dass der Architekt gesagt hat, das ist aber keine gute Idee, verschlossene Räume oder seltsame verschlossene Räume hier reinzubauen. Und sie versuchen sie ja storymäßig so ein bisschen zu begründen. Und sie lehnen sich in ihrer Komplexität nie so weit aus dem Fenster, dass es eben zu so einem Nussknacker wird, wie Micha sagt. und das hat aber für mich in dem Kontext gut funktioniert, weil es ist ja schon absurd, es ist ja schon surreal. Und wenn die Rätsel dann aber auch noch so krass gewesen wären, dass kein normaler Mensch mehr überhaupt sich durch diese Villa hätte bewegen können auf normalem Weg, dann wär's noch viel mehr zu so einer Puzzlebox ausgeartet. Und das alles füttert ja immer wieder zurück in das Hauptthema des Spiels selbst. Und jedes Rätsel und jeder neuen Bereich, den du dir erschließt, der füttert ja auch hauptsächlich die Story an. Du setzt dir ja auch so dieses narrative Puzzle zusammen. Am Anfang guckst du die erste FMV-Sequenz, siehst Ben Starr, der halt irgendwie eine Performance und einen Text performt und später schnallst du, ach, das ist das Skript von dem Film und einer speziellen Szene, weil viele verschiedene Leute dieselben Lines einsprechen und das ist quasi von einem Junket, wo sie das Vorsprechen hatten und oder für diese Rolle an der Stelle proben sozusagen und dann setzt man das so zusammen und dann wird auch das im Spiel selbst, kommst du wieder an einen Ort, wo du genau diese Szene mit all dem Wissen, was du dann schon vorher dir zusammengesammelt hast, irgendwie dann relativ gut nachstellen kannst und dann, das ist auch ein Teil eines Rätsels, also die sind immer in ihrer Welt so absurd sie auch ist, ein Stück weit plausibel. Und ja, da muss man eben an so einer Bildergalerie entsprechend einen Tag-Nacht-Zyklus festlegen, der dann aber eigentlich, also das ganze Rätsel füttert auch nur wieder in die Narrative zurück rein, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was wird da überhaupt porträtiert, warum wurde das so aufgestellt und von wer sind die Leute, wenn man dann sich die 100.000 Namen, mit denen man in dem Spiel konfrontiert wird, dann irgendwie zusammensetzt und merkt, wie diese Personen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, dann wird es für mich wieder interessant und das lässt mich dann auch das eine oder andere, ich sag mal eher weniger Denksport anregende Aufgabe so ein bisschen hinten runterfallen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass ich da so durchgeflowt bin und mich nicht so wirklich verausgaben musste mental, wenn ich ehrlich bin.
Davon hätte ich auch echt gern mehr gesehen von, also dieses Galerierätsel, das du beschreibst, war eins der wenigen, die auch wirklich gut mit der Geschichte verbunden waren. Ich finde, das ist eine Kunst, ein Horrorspiel, ein Rätsel zu machen, die aber auch gleichzeitig was über die Figuren aussagen. Ich finde, da sind die Silent Hill-Spiele wieder ganz gut. Bei Dead Take war das manchmal verbunden, manchmal nicht. Und da hätte ich mir gerne einen größeren Link gewünscht. Aber ich spüre auch so ein bisschen, dass wir jetzt zu einem Spoiler-Part kommen sollten, der nicht wie prophezeit nach einer Viertelstunde kam, sondern nach einer Dreiviertelstunde.
Ich habe nichts anderes erwartet bei uns.
Aber ich finde, wir haben das jetzt gerade ein bisschen ganz gut spoilerfrei umschrieben. Also wenn ihr Interesse
habt. Wollen wir vielleicht vorher, entschuldige, noch ein Fazit ziehen für die Leute, die den Spoiler-Part vielleicht nicht hören wollen?
Genau, wollte ich gerade sagen. Basti, du bist gerade so schön im Flow.
Was sagst du? Ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet. Ich hatte mir so aus diesem FMV-Elementen, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass da noch eine spielerische Komponente draufkommt. Und das schließt vielleicht auch ganz gut an eure Rätselbesprechung gerade an, zu der ich jetzt ja gar nicht so viel gesagt habe. Ich hatte da auch eigentlich grundsätzlich gar kein Problem mit, dass die Rätsel leicht waren. Ich muss sogar sagen, ich hatte trotzdem ein, zwei Momente, wo ich nicht weitergekommen bin, aber primär, weil ich nicht wusste, wo mich das Spiel haben will. Ich habe zum Beispiel in dieser Kinderkrippe übersehen, dass da was hängt. Und dann hatte ich plötzlich einen Moment, wo ich irgendwie durch das Anwesen gegeistert bin und überhaupt nicht wusste, wo ich hin muss. Also diese Probleme hatte ich eher. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es gar nicht schwieriger wird, sondern gerne hier und da ein bisschen komplexer. Also dass so Aufgaben mehrere Schritte haben und nicht nur, jetzt hast du das Papier, das legst du jetzt da auf die Noten von dem Klavier und dann weißt du, die vier Tasten muss ich drücken, fertig ist es. Oder mit diesem Staubsaugerroboter, ja okay, dann muss ich da jetzt einmal einen Schraubenzieher haben und dann weiß ich, ich komme da unten dran, fertig ist. Da fand ich tatsächlich dieses Rätsel in der Sauna, so seltsam es auch ist, viel besser, weil es halt mehr schrittiger ist. Also da waren mehrere Aufgaben zu erfüllen und das hat mir dann Spaß gemacht, weil ich da in so einen spielerischen Fluss gekommen bin. Gar nicht im Sinne von, boah, da muss ich jetzt aber lange drüber nachdenken, sondern ich war beschäftigt und hatte irgendwie was zu tun und ich hatte das Gefühl, guck mal, ich habe jetzt hier meine kleine Puzzlebox gelöst. Und das fehlt mir einmal auf der Rätselseite so ein bisschen, dass ich da dann nicht diesen spielerischen Flow gespürt habe. Und bei den FMV-Elementen dachte ich mir halt eben auch, da hätte das auch ganz gut getan, wenn da noch so ein bisschen mehr drin gesteckt hätte, was ich eben so an Mechanik da irgendwie entschlüsseln hätte müssen. Vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden, aber das war zumindest so mein Gedanke zu diesem spielerischen Aspekt. Da fehlt mir so ein bisschen was. Ich muss aber sagen, sowohl die Atmosphäre hat mir sehr gefallen, auch die Geschichte, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich ja gleich noch zu, dass die halt so einen besonderen Aspekt aufgreift, der in Videospielen auch nicht so oft besprochen wird und wo ich gedacht habe, das ist gerade mit natürlich Leuten im Hintergrund, die halt sich auch auskennen und eben Schauspieler sind, fand ich das gleich doppelt interessant, da so einen Blick hinter die Kulissen von Hollywood und wie halt so vielleicht Produzenten oder viele Produzenten ticken zu bekommen, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und auch die FMV-Szenen, auch wenn da spielerisch wenig mit passiert ist, das war für mich auch immer toll, wenn ich dann so einen USB-Stick gefunden habe und wusste, oh cool, jetzt darf ich wieder zurück ins Kino und kann mir wieder einen Filmschnipsel angucken. Yay, ich liebe FMV. Das hat mich total motiviert und das hat halt rein atmosphärisch ganz gut funktioniert. Trotzdem würde ich halt sagen, gerade dadurch, dass es halt spielerisch nicht so hundertprozentig zusammenkommt und ich auch gerade am Anfang Schwierigkeiten hatte, reinzukommen und diese Welt zu akzeptieren oder dieses Anwesen als echt zu akzeptieren. Das ist für mich so ein bisschen gemischte Gefühle am Ende hinterlassen hat. Also ich war schon ganz happy am Ende, aber da wäre, glaube ich, ganz viel Potenzial noch drin gewesen und fast schade, dass sie vielleicht in so einer kurzen Produktionszeit dieses Spiel entwickeln mussten. Und ich glaube, mit so ein bisschen ein, zwei Ideen mehr hätten diesem Spiel eigentlich ganz gut getan.
Ich würde mich da anschließen. Also so spoilerfrei wie möglich würde ich sagen, am Ende hat mich die Narrative tatsächlich so ein bisschen unterwältigt, ganz final. darüber reden wir jetzt ja dann gleich. Und auch so insgesamt war das dann so ein Trip, den ich aus den auch gerade von dir allen genannten Gründen, Basti, sehr gut fand, weil das Setting ist so relativ unverbraucht in Videospielform. Und sie machen eigentlich relativ viel richtig, aber so ganz richtig kommt es nicht zusammen, aus vielen Gründen, über die wir jetzt dann wahrscheinlich gleich noch sprechen werden. Das heißt, mich hat's, also es ist auch nicht ganz der große Wurf so für mich geworden. Ich hätte es mir gerne gewünscht, tatsächlich. Ich würde das Spiel gerne noch mehr lieben, aber es lässt es nicht zu, aus Gründen, über die wir jetzt dann noch reden müssen in dem Zusammenhang. Aber ja, also ich würde mich da so ein Stück weit deinem Fahrwasser anschließen, tatsächlich.
Ja, bei mir war es eben, ich fand's okay. Also ich hatte, es war das Problem, dass ich halt den Sound ausstellen musste, ja, ab einer bestimmten Situation. Ich wünschte, dass zumindest irgendwie es so eine Accessibility-Option, weil ich will jetzt Entwicklern nicht vorschreiben, dass sie das nicht machen sollen in ihren Spielen, aber gerade bei so einem Titel wie Dead Take, ich fände, es wäre so relativ einfach gewesen zu sagen, hey, die Jumpscares, die Sound, weil das ist hauptsächlich sind es die Soundeffekte, die das Problem sind, dieses so plötzlicher, lauter und vor allem dann meistens eben auch dann höhere Geräusche, also hellere Geräusche und zu sagen, wir packen die auf eine separate Audiospur und lassen die im Menü ausschalten, weil du kannst dann zwar sagen, mach die Soundeffekte aus, aber A, weiß ich nicht, fällt das unter Soundeffekte oder fällt das unter Voiceover, das weiß man dann nicht. Und B, dann mache ich mir halt das restliche Sounddesign kaputt, weil ich will ja die Umgebung wahrnehmen. Ich will ja das Klopfen an den Türen oder so hören. Oder falls irgendwelche, ne, ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, den Notruf zu benutzen am Telefon, so 911 anzurufen, dann hörst du auch, du kriegst so ein richtig creepy Geräusch über das Telefon ausgespült. Und die Sachen möchte ich natürlich nicht missen. Ich will halt nur nicht einfach plötzlich, ohne dass ich vorbereitet bin, ins Gesicht geschrien werden oder mir die ganze Zeit irgendwie vorstellen müssen, oh, gehe ich jetzt hier lang, schreit mir dann irgendwas ins Gesicht, anstatt mich auf die eigentlichen Sachen einzulassen. Für mich ist der restliche Aspekt, ich habe meinen Spaß damit gehabt, die Rätsel zu lösen und mir hier und da die Sequenzen anzusehen. Ich fand, es war ein bisschen nervig, dass du immer wieder zwischen dem Raum, also zwischen dem PC und dann dem Stuhl wechseln musstest, wenn du die Sequenzen ansehen wolltest. Das war so Sequenz angesehen, okay, jetzt stehe ich wieder auf, jetzt renne ich in den Raum hoch, dann wähle ich da am PC die nächste Videodatei aus und dann renne ich wieder zurück zu dem Stuhl, um mich dann wieder hinzusetzen, das anzusehen. Das hatte auch so einen gewissen, weiß ich nicht, so eine Normalisierung dadurch, was du ja eigentlich im Horror auch weniger haben möchtest von, oh, jetzt gucke ich mir die Videosequenz an, ach, da klopft es wieder. So beim ersten Mal war es noch so, oh, da klopft irgendwas und dann wusste ich so, naja, da wird jetzt halt wieder irgendwas stehen, dann hole ich mir einen Schlüssel ab und dann ist gut. So, und dann mach ich beim nächsten. Ja,
man kam da schon recht in so, das fühlt sich jetzt videospielig Modus
ja,
an.
Ja, ne? Genau, das plus halt auch die, ich glaube, bei den Komplexität, es war nicht mal die Komplexität der einzelnen Rätsel, sondern der Aufbau davon, dass es so sehr segmentiert ist, jetzt kriege ich das und dann kriege ich das und das kriege ich das und ich kann nicht an mehreren Rätseln gleichzeitig arbeiten. Ich kann nicht, ich brauche gar nicht über mehrere Sachen gleichzeitig nachdenken und da ist es für mich halt so ein bisschen flach gefallen und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. So die Handlung hat für mich jetzt nicht diesen befriedigenden Abschluss gefunden, sondern es waren die Themen für mich halt nur angerissen, aber ehrlich gesagt nichts Interessantes darüber ausgesagt. So, es war dieses, ja, okay, weiß ich, dass das existiert, aber war jetzt auch nichts Neues, was mir das Spiel da drin geboten hat. Also deswegen, also für mich, ich finde es ein cooles Experiment. Es ist auf jeden Fall, ich bin froh, dass es existiert. Aber für mich war es halt so leicht unterdurchschnittlich. Da bin ich am Ende dann aus der Erfahrung rausgegangen.
Ich sehe es eigentlich sehr ähnlich wie ihr. Ich fand es insgesamt dann schon ganz gut, weil die Impossible Spaces gegen Ende des Spiels, ich bin großer Fan von Impossible Spaces. Ich brauche das. Surreale Bilder, Albtraumbilder, seltsame Dinge, die nur in Videospielen existieren. Also es gibt auch Filme, die das machen, aber in Spielen funktioniert es irgendwie besser, dann durch so einen Gang zu laufen, der sich dann irgendwie dreht und so merkwürdige visuell merkwürdig ist. Ich fand dieses Mansion-Setting trotz der unrealistischen Größenverhältnisse fand ich eigentlich relativ erfrischend sogar. Also man kennt ja sonst die diese dreckigen Spukhäuser, die runtergekommen sind und es sind dann irgendwelche alten Gebäude. Die liebe ich auch nach wie vor. Aber ich fand das mal cool, wirklich in so einem Vielleicht ein bisschen zu blank geschrubbten, da gebe ich Sebastian recht, aber doch insgesamt sehr sauberen Menschen unterwegs zu sein, das war eine schöne Abwechslung für ein Horrorspiel. Das fand ich auch ganz cool. Und ich fand auch vor allem die Beleuchtung sehr, sehr cool. Also mir hat gefallen, dass da diese Luxuslampen von den Decken hängen und die so ein unheimliches Licht dann irgendwie gegeben haben und so. Und wenn man bloß die Beleuchtungsverhältnisse ein kleines bisschen verändern würde, dann wäre das ein total glamouröser, vielleicht schon einladender Ort irgendwie, der, so wie man es halt von Hotellobbys irgendwie kennt, aber durch diese sehr diffuse Beleuchtung kriegt das Ganze direkt so eine fast schon mystische Atmosphäre. Und das fand ich insgesamt cool. Also trotz der Kritik mit den größten Verhältnissen, muss ich sagen, war für mich der Star diese Menschen. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich eigentlich auch gerne weitergespielt habe. Bei mir war es mit dem FMV-Sachen genauso. Also ich fand den Hook am Anfang, die erste Stunde, deutlich spannender als den zweiten Teil, den wir jetzt gleich im Spoiler-Teil nochmal besprechen würden. Was ich aber darüber hinaus, zu dem ich will nicht nochmal alles wiederholen, was ihr sagt, was ich noch darüber hinaus cool finde, ich feiere, dass dieses Spiel in 7 Monaten gemacht worden ist. Also aus Entwicklersicht ist das so mega motivierend zu sehen, dass das in 7 Monaten geht. Weil trotz aller Kritik ist das schon ein kompetentes Produkt. Also es funktioniert
auf jeden Fall. Absolut, ja.
Ja, na, ja, total, ne? Oder? Also es hat Gameplay, das funktioniert, das ist kohärent, es hat eine Prämisse, es ist in sich geschlossen, es wirkt trotz der Kritikpunkte und der leichten Klischees und Wiederholungen halt in sich wie halt schon ein Werk, das Menschen machen wollten. Man spürt ja trotzdem da eine Seele hinter und auch eine Wirkungsabsicht hinter. Das ist nicht irgendwie so ein random Ding, also irgendein Labyrinth, wo dann ein Geist hinter dir herläuft. Es gibt ja diese sehr billigen Horrorspiele, die für Streamer gemacht werden und so. Das ist weit davon entfernt. Also Dead Tag ist schon ein richtig gut kompetent gemachter Psychothriller, den man wirklich empfehlen kann, trotz der Abstriche, die man machen muss. Und ich finde das geil, dass sie das in 7 Monaten gemacht haben. Das ist ja quasi, als hätten die Anfang des Jahres angefangen. Fast, ne? Es muss ja dann Dezember oder so letztes Jahr gewesen sein, vielleicht.
Richtig.
Die Idee ging da noch ein bisschen voraus, aber das finde ich richtig cool, dass man so ein nischiges, kleines Ding in kurzer Zeit machen kann, weil gerade wenn man halt selber so, ich bin ja Dozent für sowas und ich dokter manchmal an Prototypes irgendwie rum und überlege, ob ich dann nicht vielleicht auch ein kleines Horrorprojekt mache, aber ich denke dann immer, ich habe keine Lust, da 2 Jahre dran zu sitzen. dafür ist die Zeit zu krass. Aber dann zu sehen, dass Leute es dann wirklich durchziehen in einem halben Jahr, das finde ich obergeil. Und das finde ich aus der Sicht wahnsinnig motivierend und auch ziemlich cooles Experiment und Paradebeispiel. Also das ist ziemlich geil. Aber Kritik ist, und da kommen wir jetzt zu diesem Spoiler-Teil.
Moment, hat da jemand Spoiler-Teil gesagt?
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Kritik liegt dann hauptsächlich in dem inhaltlichen Aspekt. Also, ich sag's mal so, ich fange mal ein bisschen an. Ich habe gedacht, sie würden diese Machtmissbrauchsgeschichte deutlich weiter verfolgen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also, ich habe gedacht, es würde deutlich mehr um Duke Kane gehen und was Duke Kane mit den Leuten macht. Das war das, was mich enttäuscht hat. Weil ich fand, diese erste Hälfte des Spiels, du kommst in diese Villa rein und du kriegst immer diese Nachrichten von diesem Produzenten und dann siehst du diese Audition-Tapes und du merkst einfach, dass der Typ aus dem Off dann so, egal wie merkwürdig seine Stimme ist, irgendwie einfach ein Arschloch ist und es ist echt unangenehm. Und ich sehe an den Gesichtern der Schauspielerin, dass die Präsenz von Duke Kane extrem unangenehm ist. Die haben halt schon Angst vor dem und das kam dann auch bei mir an. Also ich war dann wirklich so, oh, Das muss so eine unangenehme Situation sein und du kannst es dir einfach nicht erlauben, irgendwas zu sagen. Und dann gibt's ja irgendwie das erste Audition-Tape, das du siehst, ist es einer der Darsteller dann vergessen hat, sein Handy auszumachen und Duke Kane geht mega an die Decke.
Ja.
Vinny, do you know how important this is?
Yeah,
I think you do. So you wouldn't be here if you didn't. There are many men out there who would kill to be where you are, where you stand. Do you understand, Vinny? People would kill for this. Action.
Damn it, Marion, I'm trying to help you.
Help me how, Willie? By digging us all into a hole ain't nobody getting out of?
Patrick is planning on selling this boat out from under us. You think he's gonna give you something? He's gonna take his money and run up some...
Boat is for you.
He's...
Anyone! Answer me!
It's my phone. I'll get it.
No. Stay there. Just give me the phone. Give it to me. Keep fucking rolling!
Das war so unangenehm, so hart unangenehm. Klar, es ist nicht professionell, sein Handy anzulassen, aber ey, die haben Zeit. Die können das jetzt einfach wiederholen. Aber der flippt aus, der Typ. Und ich dachte, diese Schiene würde weiter verfolgt werden. Ich dachte, es würde ein bisschen stärker halt auch um natürlich den Machtmissbrauch auch in sexueller Hinsicht zum Beispiel hingehen. Gerade weil die Nachrichten so weird, anzüglich teilweise irgendwie wurden, weil Feed Me war dann immer so ein bisschen doppeldeutig. Und dann ging es aber irgendwann doch eher in so eine Richtung, die ja, der hat mich eigentlich eher an Tropic Thunder erinnert. Falls ihr den Film noch kennt.
Ja, ja. Also ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch genau, welche Szene du meinst in Tropic Thunder. Ja. Genau, ganz am Ende. Das Ding ist, also wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, das heißt, das können wir ein bisschen freidrehen. Ich fühle das. Ich hatte vorhin am Anfang des Podcasts schon mal so Harvey Weinstein als Paradebeispiel, was für so einen durchgeknallten Hollywood-Produzenten, der ja wirklich Parade steht für alles, was schlecht ist in Menschenform. Und genau das ist auch meine Kernkritik, wo es dann so hingeht. So, du lernst dann ein bisschen, was ist denn so passiert bei der Familie Kane? Was ist denn da so los? Okay, er hat irgendwie, die haben ein Kind verloren, er und seine Frau. Die Frau ist auch völlig am Ende deswegen. Ihren Leidensweg kriegst du dann auch immer geschildert durch Tagebucheinträge und dass sie sich nicht mal mehr traut, den Namen ihres Kindes in den Mund zu nehmen und er als Duke Kane das einfach nur so als ein asoziales Vehikel nutzt, so nach dem Motto, ja, in Hollywood muss man Entbehrungen bringen, siehe mein totes Kind sozusagen, ne? Dass er das quasi nutzt so und hat sich seine eigene Heldengeschichte darum gestrickt und das so sehr ins pervertiert Positive gedreht, dass das große Opfer ist, was er gebracht hat, Duke Kane. Und diese Art von, ich sag mal, Leidenschaft und Einsatz dann eben auch von seinen Schauspielern verlangt, aber das war mir tatsächlich zu harmlos. Ich hatte wirklich, wirklich gedacht, dass dieses Spiel in ganz, ganz tiefe nihilistische Abgründe eintaucht und wir wirklich so eine ganz, ganz asoziale Seite von Hollywood sehen. Und wie du schon sagst, am Anfang baut sich das zu so einem sehr, sehr interessanten Psycho-Thriller auf und nach hinten zerfällt es in so eine doch relativ generische Geschichte von zwei rivalisierenden Personen in dem Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr wir uns da jetzt reinnehmen. Wir sind zwar Spoiler-Part, aber vielleicht überlasse ich jemand anders vielleicht die Kritik dann an dem an der Hauptfigur und der eigentlichen Hauptrahmenhandlung. Und das hat dann irgendwann so für mich auch so, da habe ich dann auch lange mit mir gehadert. Also es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das Ding durchgespielt habe und ich bin immer noch so am Überlegen, warum ich so nach dem Abspann so unterwältigt war. Ich war so, es war ein cooler Kniff, am Ende lächelt einer in die Kamera und du bist so, haha, ist das jetzt euer großes Gacha? Deswegen heißt das Spiel Dead Take, aha! Und ich bin so, ja, zucke mit den Schultern.
Und das Ding ist halt, die Horror-Klischees nehmen halt auch zu, oder?
Ja, sind Klischees.
Das ist so, also so die erste Stunde ist cool und so und dann irgendwann kommt das, was Björn beschrieben hat. Also du siehst ja einen Clip an und dann klopft es an der Tür von dem Kino und dann gehst raus und dann steht da eine blutige Kinderkrippe und ich so, ja, das habe ich noch nie gesehen. Also die Horror-Klischees nehmen immer weiter zu. Also manche Bilder sind wirklich cool. Und unverbraucht durch dieses Luxushaus-Setting. Also gerade diese drehenden Gänge und so weiter sehen cool aus, weil das halt diese modernen Lampen sind. Ich weiß nicht, wie der Architekturstil heißt, aber alles dieses Marmor und so, das ist cool. Das funktioniert immer.
Geld. Der Architekturstil heißt Geld, Micha.
Geld, okay. Ja. Reich heißt der. Ja. Und aber ich fand halt, dass die Klischees dann irgendwann auch sehr stark zugenommen haben. Und das ist das, was mich gestört hat. Inklusive der Störeffekt. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von Found Footage und Flackereffekte und auch was Björn nicht mag, so Jumpscares kann man gut und schlecht machen. Ich fand zum Beispiel bei Alan Wake 2 fand ich den Jumpscares super. Es gibt andere Spiele, die das sehr schlecht machen. Und Dead Take lehnt eher so Richtung schlecht, weil das war immer dieser sehr generische digitale Effekt, der offensichtlich einfach reinkopiert ist und dann immer dasselbe Störgeräusch dazu. Immer und ich folge YouTubern, die sehr viel mit so analogen Störeffekten machen, also Glitchart und so etwas und man kann so coole Sachen damit machen. Man kann richtig cool, kreative, geile Glitchart machen, die sehr, sehr dienen. Das ist eine eigene Kunstform eigentlich, aber dazu erhebt es der Take eigentlich nicht. Das war auch so mit meiner Enttäuschung. Das ist, ich fand das auch nervig. Also ich fand es irgendwann, also weder gruselig noch sonst wie, sondern ich fand es genau wie Björn eigentlich. Also bei mir löst es keine körperlichen Reaktionen aus. Ich bin dann nur einfach sehr underwhelmed, weil ich denke, lass doch einfach diesen Take von einem Schauspieler durchlaufen oder mach einen Hardcut ohne diesen Störeffekt. Aber im Prinzip wurde immer, wenn ein Schnitt gemacht worden ist, immer dieser Störeffekt reingeschnitten. Mhm. Das fand ich irgendwann einfach ermüdend und lahm. Also auch nicht gruselig. Also irgendwie wird dann dieser, also es hat fast das Gefühl gehabt, dass sie das Gefühl hatten, sie mussten das unbedingt einbauen, damit das ja irgendwie diese Horrorästhetik irgendwie trifft. Aber ich finde, das verfehlt den Effekt. Also weniger wäre da mehr gewesen.
Also das setzt ja relativ früh ein mit diesen relativ klischeehaften Bildern. Also ich weiß gerade gar nicht, wann diese Kinderkrippe kommt, aber das ist ja relativ schnell, nachdem du so die ersten 1, 2, 3 Filme gesehen hast. Ja. Mhm. Deshalb für mich war, also das ist halt, wenn dann eher eine konstante Kritik als jetzt eine Kritik komplett am Ende. Und auch diese Jumpscares, ich verstehe nicht so wirklich, warum sie die jetzt unbedingt einbauen mussten, weil sie natürlich auch in dem Moment erstmal wie Fremdkörper sind und die werden ja auch überhaupt nicht anhand der Geschichte irgendwie erklärt. Aber naja, das habe ich dann irgendwie so in Kauf genommen, sage ich mal. Ich war am Ende in dem Sinne so ein klein wenig verwirrt, weil es halt so viele Story-Elemente gibt, die sich dann aber auch so mehr oder weniger ins Nichts laufen. Also auch die Geschichte von Duquesne, dem Kind, der Frau, das wird natürlich ein bisschen aufgegriffen, aber so sehr eine Rolle, wie man beim Anfang denkt, spielt das ja eigentlich gar nicht. Ja. Und auch der Blick so in diese Hollywood-Welt. Ich persönlich fand die jetzt schon trotzdem spannend, weil ich auch dachte, es geht in eine andere Richtung und dadurch wurde ich dann quasi so ein bisschen überrascht, dass es halt dann doch wieder dem entgegenlenkt und man da jetzt eben gerade vor allen Dingen diesen Konkurrenzkampf der beiden Schauspieler zum Mittelpunkt gemacht hat. Aber es wirkt natürlich ein bisschen wie so ein, ja, einfacher Weg da raus, ohne wirklich Kritik zu äußern oder da wirklich tief in Wunden rein zu salzen, wie auch immer man das sagt. Also das verstehe ich schon auch. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Gefühl, was so das Ende angeht. Also ich war auch verwirrt. Ich war auch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich mochte es trotzdem, dass viele Dinge angedeutet wurden, die ich halt nicht so oft in Videospielen sehe. Und deshalb war ich damit grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen feiner als ihr wahrscheinlich.
Ja, es ist so diese Sehnsucht, das ist das falsche Wort, aber es fühlt sich so unaufgelöst letzten Endes. Das kann natürlich auch in sich ein Statement sein, ne, dass dann dieser Status quo wird einfach so weiter beibehalten. Und jetzt, ich meine, wir sind im Spoiler-Part, jetzt können wir ja mal drüber reden. Der eine erschießt den anderen und kommt damit davon und kriegt die Rolle letzten Endes. Darum geht's letzten Endes. Diese beiden Schauspieler wurden gegeneinander ausgespielt vom Duke und einer geht sprichwörtlich über Leichen. So ein Theme, was sich dann so durchzieht, wo der Duke dann auch immer sagt, people would kill for this. Do you understand me?
Du machst die Stimme sehr gut nach.
Sehr gut. Ich habe sehr lange geübt. Hallo, das ist mein Dad-Take for you guys. Und das fühlt sich aber so unbefriedigend an, narrativ, weil man diese Auseinandersetzung ja nur auf dieser surrealen Ebene dann irgendwann nur noch gegen Ende auch wahrnimmt. Also du bist zwar als spielende Person in dieser Rolle, ich hatte aber permanent, und das ist das Schlimmste, was ein Spiel machen kann, dieses Beifahrergefühl. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich das bin, dem, der das jetzt zustößt oder der die Fäden zusammensucht, sondern nur noch dieses, ja, ich helfe jetzt dieser Figur, das irgendwie selbst zu verarbeiten. Man kann das Ganze ja, diesen ganzen surrealen Trip kann man ja wirklich als eine Art Verarbeitungsprozess von Chase Lorre sozusagen letzten Endes sehen, dass das so sein Weg ist, damit umzugehen, wie er seinen besten Freund für die Filmrolle seines Lebens umgenietet hat, sprichwörtlich. Und das dann wiederum als erhöhte Metaebene auf. So ist die Branche wirklich. Leute gehen hier über Leichen, sprichwörtlich und auch natürlich unter der Hand. Und ja, dafür hat es zu wenig Biss gehabt, zu wenig Zahn. Und das ist auch das, was Micha schon gesagt hat. So, mir fehlte diese große Abrechnung damit, mit der Branche an sich. Oder es war für mich nicht greifbar genug. Liegt aber vielleicht auch dem Setting geschuldet. Ich meine, wir sind nicht irgendwelche Freaks, die in Hollywood ihren Lebensalltag bestreiten. Ich glaube, sehr vielen Schauspielern kann das schon aus der Seele sprechen. Und es wurde auch immer wieder betont in dem Presse-Junket, dass die halt auch so ein Stück weit aus eigenen Erfahrungen geschöpft haben. Natürlich nicht 1:1 das, was im Spiel passiert, aber dass vielleicht die ein oder andere Situation mal vom Producer angekackt hat, klingelt das Telefon und das wird zum schlimmsten Moment deines Lebens erhoben und der ganze Tag und die Woche ist gelaufen für dich und du kriegst die Rolle nicht, dass solche Kleinigkeiten und solche Fettnäpfchen, dass das vielleicht eher so die Intention ist, mal aufzuzeigen, dass es sowas gibt in der Branche, in diesem Rahmen dieses Videospiels, aber dann kein so richtiges, greifbares Statement klarzumachen, an dem man sich jetzt abarbeiten kann, sondern es bleibt halt in seinem fiktiven Rahmen sehr nebulös und am Ende wissen wir halt, einer hat die Rolle gekriegt. Fertig. Ja.
Ich weiß halt nicht, ob das Problem vielleicht auch, keine Ahnung, ob die das bei diesem Gruppeninterview oder der Vorstellung da gesagt haben, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Storylines so fallen oder sich so fallen gelassen anfühlen, weil die dazugehörigen Personen nur eine einzige Sequenz haben. Also es gibt eine Filmsequenz mit Sam Lake, es gibt eine Filmsequenz mit Alana Pierce, es gibt eine Filmsequenz mit Seadog, es gibt eine Filmsequenz mit Laura Bailey und nur die anderen tauchen öfter vor. Es gibt noch einen anderen, wo ich den Namen gerade vergessen habe, der auch in so einer gespleisten Sequenz nur zu sehen ist. Und du hast eigentlich jetzt nur von, also hauptsächlich eben von den beiden Protagonisten die mehreren Sequenzen. Und zum Beispiel bei dem Charakter von Alanna Pierce ist es ja so, sie wurde für die weibliche Hauptrolle ausgewählt und musste dann aber wegen auch so, ne, Stress am Set und Drogenkonsum dann in eine Klinik eingeliefert werden oder hat sich da eben selber reinbegeben. Und dann ist der Charakter weg. Dann kommt da nichts mehr. Dann war's das. Das ist einfach nur so ein Ding, was an der Seite ist. Und genau das gleiche auch den Stress, den du mit Sam Lakes Charakter ja irgendwie hast, wo er und Duke sich ja irgendwie hassen. Und auch da, ja, du findest noch mal so ein, keine Ahnung, sieht aus wie so ein angepisstes Foto von Sam Lake neben der Toilette,
ja,
wo es so dann Fuck You draufsteht. Und das war's dann irgendwie gefühlt. Also da kommt nicht wirklich was durch. Und für den zentralen Konflikt, ja, du kannst, glaube ich, noch so ein paar Sachen reinlesen. Ich habe am Anfang gedacht, dass es so eine Identitätsstory wird, weil direkt zu Beginn hast du das gleiche Filmposter, nur mit anderen Schauspielerkonstellationen.
Mhm.
Also, dass du dann eben einmal ist dann Vinny der Protagonist und einmal ist dann Chase der Protagonist. Und das war so wie, okay, vielleicht sind das die, weiß ich nicht, dieselbe Person oder der eine versucht, das Leben des anderen irgendwie so zu übernehmen oder sich da so ein bisschen reinzufräsen. Und das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Und dann hast du ja noch diese Ebene, die auch schon angesprochen wurde, dieses, oh, musst du für richtige Kunst leiden, ne, was ja über den toten Sohn dann angebracht wird. Und dass ja dann auch du erfährst, dass ja Vinny da irgendwie in der Villa einfach nur gelebt hat, in so einem komplett reduzierten Raum, wo du nur eine Matratze auf dem Boden hast und sonst ist da irgendwie gar nichts mehr drin. Und das ist dann so dieses Leiden. Und für Chase ist dann das Leiden, dass er diesen ganzen Quatsch da irgendwie durchmachen muss. Aber auch das führt dann, finde ich, da dazu nichts. Du hast da nicht die Sequenz, wo dann wenn ich mir gerade das so für diese Kunst Leiden angucke und das mit einem Film wie Whiplash vergleiche, der das viel, viel besser rüberbringt und das halt auch deutlich als seine zentrale Thematik aufbaut und der ganze Film geht eben darüber, dann fällt sowas für mich in Dead Take dann halt flach. Dann ist es so, ja, ich finde das cool, dass ihr diese Thematiken anschneidet und dass ihr eben auch aufbringt, aber es wird vielleicht versucht, zu viele Sachen nebenbei noch zu erwähnen, weil ja, die sind wichtig und die existieren. Und dann möchte man denen wahrscheinlich auch darüber so eine gewisse Sichtbarkeit geben. Aber wirklich was Interessantes dazu zu sagen oder damit dann auch weiterzugehen und das in dem Narrativ irgendwie mehr zu erkunden, das fehlt dann für mich. So, es ist dann am Ende auch als so ein, oh ja, ganz nett ist es dann rausgekommen.
Ja. Das ist es, ja. Ging mir dann leider auch so. Also ich bin da auch mit so einem, ja, schön, dass es das gibt, schön, dass ich es erlebt habe. Story kommt am Ende nicht so richtig für mich zusammen und dann, so blöd wie es klingt, dann geht das in so einem Schulterzucken dann auch wieder unter. Ne? Das ist echt, ich mag nicht, dass ich das sagen muss, weil ich würde es gern so viel mehr lieben, weil ich sehr viele dieser beteiligten Personen, ich mag auch die Idee und ich mag, wie viel Leidenschaft da drin steckt in dem Ding. Aber so der große Wurf, ich hatte es schon erwähnt, ist es dann leider nicht.
So auf halbem Weg stehen geblieben, oder?
Ja.
Ein bisschen storymäßig meine ich jetzt. Also visuell schon cool, das Ende. Also ich mag dieses Albtraummäßige, aber ich hätte mir mehr was zu der ganzen Szene drumherum gewünscht. Also das, ich höre auch raus, dass wir eigentlich alle dasselbe Gefühl irgendwie hatten. Ja, der Spoiler-Part endet in einer leichten Enttäuschung, was die Story des Spiels betrifft. Aber das ist tatsächlich, darauf sollte man gefasst sein. Ich würde es trotzdem empfehlen, wenn das mal, also weil das ist ein kurzes Spiel, es geht so 3-4 Stunden. Es ist günstig, es kostet, ich glaube 15 Euro, ne? Weniger, glaube ich sogar.
Ja, also es kam jetzt auch erstmal nur auf Steam raus, genau, da war es auch erstmal im Angebot. Ich glaube, es wird sich dann so auf 15 Euro einpendeln.
Ist aber, also ist es ein guter Zeitvertreib für Horrorfans am Abend. für einen Abend. Also das kann man schon sagen. Wenn man jetzt nicht, wenn man weiß, dass es am Ende jetzt nicht darauf hinaus, auf wohin man will. Also trotzdem ist der Weg dahin ja trotzdem wichtig. Also ich fand das Ende zwar enttäuschend, muss aber sagen, der Weg dahin, also gerade so diese Spannung zwischen Duke und so, das fand ich schon sehr, sehr gut. Das macht für mich schon einen großen Teil dieses Erlebnisses aus. Deswegen bin ich da am Ende schon irgendwie doch mit einem positiven Gefühl rausgegangen, obwohl ich schon enttäuscht war, dass es da nicht weiterging. Aber ja, ich glaube, wir haben das gut umrissen jetzt, oder?
Ja.
Drei Leute nicken.
Ja, ja. Aber gut, schön. Dann können wir uns mal wieder auf die Schulter klopfen.
Ja, ich glaube. Ja. Das war ein ganz schöner Nussknacker, also wirklich.
Das ist das Beste. Das ist, wenn ihr etwas mitnehmt aus dieser Folge, dann das, bitte.
Die Nussknacker-Folge. Wie schön. Ja, vielen Dank, dass ihr mit mir so ausführlich Dead Take besprochen habt. Dass wir jetzt vier Eindrücke so schön zusammenbringen konnten in einen einzelnen Cast. Abschließend, also wie erwähnt, das Spiel gibt's nur auf Steam. Keine Ahnung, ob da Ports kommen, aber sehr wahrscheinlich. Und ihr findet das für einen sehr schmalen Taler da. Ansonsten wollte ich jetzt abschließend nochmal fragen, wo finden wir euch denn im Internet? Lass uns doch mal mit den Ingram-Jungs anfangen, für die Leute, die jetzt von Insert Moin kommen. Was ist denn Ingram Radio?
Soll ich oder willst du, Björn?
Nee, du kannst das besser.
Oh, das ist lieb. Hallo, wir sind Ink Ribbon Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast, bestehend aus dem Björn und mir, dem Benny. Hallo. Wenn ihr Horrorspiele à la Couleur euch gerne auf die Ohren zimmert, dann seid ihr bei uns bestens aufgehoben. Wir sind schon über 100 Folgen stark, da ist für jeden was dabei, von großen AAA-Produktionen über die nischigsten Indie-Perlen bis hin zu Klassikern. Aktuell arbeiten wir uns durch eine riesengroß angelegte Resident Evil Retro in der wir wirklich alle Spiele dieser Reihe spielen, selbst die schlechten und furchtbaren. Wow. Deswegen, ja, ihr seid ja gerne herzlich dazu eingeladen, wenn euch das hier gefallen hat und unsere Stümmchen, dann hört doch da gerne mal rein. Da könnt ihr Björn und mich finden und Horrorspiele erleben in all ihrer Liebe und Form. So, ja, das sind wir.
Ich schaue auch ab und zu mal vorbei.
Micha ist unser heimliches drittes Mitglied tatsächlich.
Ja, es kommt ja in den nächsten Wochen echt viel raus. Da wird sich bestimmt die ein oder andere Gelegenheit ergeben. Ja, und der Sebastian, der ist natürlich mein Kollege hier bei Insert Moin, aber du hast auch ein eigenes Projekt namens Decode.
Ja, das stimmt, genau. Das mache ich zusammen mit meinem Journalistenkollegen Martin Dietrich. Und das ist auch ein Videopodcast, aber auch ein YouTube-Channel, wo wir neben eben diesem Videopodcast, den wir gerade erwähnt haben, auch versuchen, Essays, aber auch sowas wie Investigativreportagen umzusetzen. Und da sind wir gerade mit Hochdruck dabei, da uns so langsam Stück für Stück was aufzubauen. Ja, da bin ich auch noch zu finden.
Sehr, sehr cool. Ja, und für die Leute, die jetzt von Ingram kommen, oder von Decode, wir sind hier in Insert Moin und das ist der umfangreichste und am längsten laufendste Spiele-Podcast, den es überhaupt in Deutschland gibt. Wir haben die 3500 Folgenmarke geknackt, was unglaublich klingt, aber wir sind schon seit über einem Jahrzehnt dabei und wir haben ein buntes Team, wo wir immer wieder Gäste einladen, aber gleichzeitig aber auch innerhalb des Teams sehr viele unterschiedliche Geschmäcker haben und sehr viele unterschiedliche Themen abdecken. Ich konzentriere mich stärker auf Indie-Games und auf Horrorspiele, wie ihr jetzt vielleicht vermuten könnt, und aber auch auf Retrospektiven. Also ich schaue mir auch ganz gerne ältere Spiele an und mache ganz gerne dann auch so Hintergrundberichte und Interviews und so etwas. Also ich bin eigentlich derjenige, der ganz gern hinter die Kulissen schaut. Aber wir haben bei uns halt auch Besprechungen zu aktuellen Spielen und so. Also das ist, gibt mehrere Folgen in der Woche. Meistens sind es zwei für Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Und dann gibt es dann am Wochenende noch den Brunch. Das ist dann sozusagen eine Wochenzusammenfassung, wo wir über die aktuellen News der Woche sprechen, aber halt auch ein paar Spiele anreißen, die wir dann dazwischen zwischen den etwas größeren Themen gespielt haben. Ja, und wenn ihr die Augen ein bisschen offen haltet, kommt im Laufe des Jahres noch ein bisschen Videocontent von mir. Das bereite ich schon seit einiger Zeit vor. Dazu dann aber später mehr, wenn es dann soweit ist. Ich glaube, da haben wir alles zusammengefasst. Ich bedanke mich, Jungs. Das war super.
Immer wieder gern.
Gerne.
Das ist jetzt inoffiziell die Nussknacker-Folge.
Dann
wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Bis dann.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ciao.